Wir lesen aus Matthäus 4, 13. Es geht um den Umzug von Jesus Christus von Nazareth weg nach Kapernaum. Und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Zebulon und Naphtali. Vers 17. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Hier auf der Karte sehen Sie, wo Nazareth liegt und wo wir Kapernaum am See Genezareth finden. Das war also der neue Ausgangspunkt, Kapernaum. Und von da aus durchreiste Jesus Christus das ganze Land Israel und sogar über die Grenzen hinaus. Zum Beispiel bis nach Libanon. Auf Hebräisch heißt Kapernaum Kfar Nachum. Zu gut Deutsch, Dorf des Trostes. In Matthäus 9,1 wird sie genannt seine Stadt. Sie wird 16 Mal im Neuen Testament erwähnt. Ich habe hier alle Stellen aufgeführt. Und nun ist interessant, Kapernaum, Kfar Nachum, liegt im Stammesgebiet von Naphtali, während Nazareth im Stammesgebiet von dem Stamm Zebulon liegt. Wir haben ja beides erwähnt gefunden in dem Zitat aus Matthäus 4, 13. Da wird Zebulon und Naphtali erwähnt. Und es ist eben so, Zebulon heißt auf Deutsch Wohnung. Dort in Nazareth, in Zvolun, wie man Zebulon ausspricht, in Zvolun, da hat Jesus Christus die meiste Zeit seines Lebens gewohnt. Und dann, als er begann zu predigen, und das war ein Kampf gegen die Widerstände der Finsternis, nicht wahr? Und das lag im Stammesgebiet von Naphtali, was so viel bedeutet wie mein Kampf. Wenn Sie den direkten Weg von Nazareth nach Kapernaum zu Fuß machen, dann führt Sie der Weg automatisch durch das Taubental, das Sie hier sehen. Da durch das Taubental kommt man nach Magdala und ist dann schon am See Genezareth. Also wir können den Weg Jesu genau nachverfolgen, hier nach Magdala. Von dort her kommt Maria Magdalena. Ja? Und er ging weiter nach Norden, nach Kapernaum. Und von da aus hat er begonnen zu predigen. Und die Evangelien berichten, dass er die meisten seine Wunderwerke gewirkt hat in Kapernaum, Chorazin und Bethsaida. Sie sehen, das sind alles Ortschaften, die archäologisch belegt sind heute, die aber sehr nahe beieinander liegen. Man hat diesen Bezirk darum auch schon genannt, das Evangeliendreieck. Dort fand ein großer Teil der Evangelien statt. Hier auf dem Bild sehen Sie etwas von den Ruinen von Chorazin. Und dort musste der Messias nach der Prophetie von Jesaja sein Licht in die Dunkelheit der Menschheit hineinbringen. In Jesaja 9 lesen wir Vers 1, doch nicht bleibt Finsternis dem Land, welches Bedrängnis hat. Um die frühere Zeit hat er das Land Zebulon und das Land Naphtali verächtlich gemacht. Das bezieht sich auf alttestamentliche Zeiten zurück, seit der Wegführung nach Assyrien. Da wurde dieses Gebiet besonders verächtlich gemacht. Nun sagt der Prophet Jesaja, aber dieses Gebiet wird einmal zu Ehren kommen. Aber in der späteren bringt er zu Ehren den Weg am See, das jenseitige Jordan, das Galiläa der Nationen. Und jetzt erklärt er den Grund. Das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Die da wohnen im Land des Todesschattens, Licht hat über sie geleuchtet. Es gibt eine ganz wunderbare Bassarie über diesen Text in dem Messias von Händel. Müssen Sie mal nachhören. Das ist genau, was hier ausgesagt wird. Der Messias sollte sein Licht aufgehen lassen, nicht zuerst in Jerusalem, in der Hauptstadt, sondern in diesem verachteten Norden. Der sollte besonders geehrt werden, wenn der Messias kommt und sein Licht in Galiläa aufgehen lässt. Nun lesen wir in den Evangelien Markus 1, 21. Im Zusammenhang geht es um Jesus Christus und seine Jünger. Und sie gehen hinein nach Kapernaum. Und alsbald an dem Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Gewalt hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Sie sehen, hier wird die Synagoge von Kapernaum ausdrücklich im Neuen Testament erwähnt. Und darum ist es interessant, im 20. Jahrhundert wurde die Ruine Kapernaum ausgegraben. Und da hat man diese Synagoge gefunden. Die Ruinen dieser Synagoge. Und zwar ist es so, es gibt hier ein Fundament aus Basalt. Das ist dieser typische vulkanische Stein aus dieser Gegend. Und darüber sieht man einen Bau mit Kalkstein. Das ist sehr untypisch, denn diesen Kalkstein gibt es gar nicht dort in der Gegend. Der musste importiert werden von weiter her. Nun ist es so, die Fundamente gehen zurück auf das erste Jahrhundert nach Christus. Das ist das originale Fundament der Synagoge, die in den Evangelien erwähnt wird. Und im dritten, vierten Jahrhundert nach Christus wurden offensichtlich die Juden in Kapernaum ein bisschen reich und haben sie später eine teure Luxussynagoge mit Kalkstein gebaut. Ja, gehen wir da rein. Wir sind hier an dem originalen Ort, wo Jesus Christus gepredigt hat. Johannes 6 gibt ausführlich eine Predigt in der Synagoge von Kapernaum wieder. Ich habe das auch schon vorgelesen aus diesem Kapitel, an Ort und Stelle. Es ist schon fantastisch, nicht wahr? Man kann so direkt auf den Spuren Jesu gehen und ist hier auf archäologisch, wissenschaftlich soliden Boden. Und dann hat man einen weiteren Bericht in Markus 1, gerade anschließend, 29 bis 31. Und alsbald gingen sie aus der Synagoge und kamen in das Haus Simons und Andreas mit Jakobus und Johannes. Die Schwiegermutter Simons aber lag fieberkrank danieder. Und alsbald sagen sie ihm von ihr. Und er trat hinzu und richtete sie auf, indem er sie bei der Hand ergriff. Und das Fieber verließ sie alsbald und sie diente ihnen. Nun, nicht weit von der Ausgrabung der Synagoge weg, man hat viele Privathäuser da gefunden, fand man die Ruinen einer achteckigen byzantinischen Kirche. Die Ausgräber waren überrascht, die wussten ja nichts davon. Eine byzantinische Kirche, das bedeutet also eine Kirche aus dem 4., 5. Jahrhundert nach Christus. Nun, das ist ja nicht so umwerfend. Man hat viele byzantinische Kirchen gefunden. Aber innerhalb dieser byzantinischen Kirche hat man Grundmauern gefunden aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Und alte Inschriften auf den Steinen, die darauf hinweisen, das war das Wohnhaus von Petrus. Sehen Sie, so kommt man in der Archäologie von Epoche zu Epoche. Ja, weil man eben in der byzantinischen Zeit an dem Ort, wo man noch wusste, wo das Wohnhaus von Petrus war, eine Kirche hingebaut hatte. Die ging etwa unter, aber durch die neuen Ausgrabungen findet man die Kirche und dann auch das ältere Original. Also, es wurde da klar, das war ein Wohnhaus von einem reichen Mann. Denn es war nicht so ein übliches Wohnhaus, sondern schon von größerer Art. Und das macht also deutlich, Petrus war nicht so ein kleiner, nebensächlicher Fischer auf dem See Genezareth, sondern das war ein Mann, der hatte ein großes Unternehmen. Und das zeigt dann eben umso mehr, was das bedeutete, wenn Jesus Christus ihn rief, folget mir nach, und er war bereit, all das aufzugeben. Ja, wenn man nichts hat, ist es viel einfacher zu gehen, als wenn man etwas hat. Nun, hier habe ich so eingezeichnet, gerade mit der Foto, den Weg von der Synagoge rüber zu dem Haus von Petrus. War so ganz nahe gelegen von der Synagoge. Und so können wir also auf Schritt und Tritt durch die Archäologie zurückkehren in die Zeit Jesu. Drei Jahre hat Jesus Christus gepredigt und dann führte sein letzter Weg nach Jerusalem. Das Lukas-Evangelium macht klar, er ging vorher noch durch Jericho hindurch. Und von Jericho dann hinauf nach Jerusalem, um dort schließlich als Opfer für unsere Sünden zu sterben. Interessant ist Folgendes, wenn Sie die Evangelien lesen, dann lesen Sie in einem Evangelium, dass Jesus Christus einen Blinden, Bartimäus genannt, heilte. Aber in einem Evangelium steht, er kam aus Jericho hinaus und dann hat er diesen Blinden geheilt. In einem anderen Evangelium steht, er hat diesen Blinden geheilt und dann ging er nach Jericho hinein. Bitte, sagen die Kritiker. Das ist jetzt wieder mal deutlich, wie sich diese Schreiber irren. So kleinen Details, ja? Und jetzt? Der Ball ist an Ihnen. Was soll man da sagen? Freuen Sie sich jedes Mal, wenn ein Kritiker Ihnen einen scheinbaren Widerspruch in der Bibel zeigen kann. Denn die Lösung, das ist dann wirklich das Fantastische an der Sache. Und das habe ich durch Jahrzehnte hindurch dauernd erlebt. Die Lösung ist doch so fantastisch. Die Ausgrabungen in Jericho haben gezeigt, dass es zwei Stadtbereiche gab. Ja? Und so ging Jesus Christus durch Jericho A hinaus und dann vor Jericho B war Bartimäus und bettelte. Und dann ging er nach Jericho B hinein. Also, er ging aus Jericho hinaus, heilte den Blinden und ging dann nach Jericho hinein. Jawohl, so ist es. Und entspricht genau den Tatsachen, die man bei der Ausgrabung findet. Steine können wirklich schreien. Nun, wenn Sie von Jericho, das ist die tiefstgelegene Stadt der Welt, weit unter dem Meeresspiegel, hinaufgehen nach Jerusalem, dann müssen Sie durch das Wadi Kelt hindurchgehen. Und dort sieht man noch heute die Römerstraße, die hinaufführt durch die Wüste nach Jerusalem. Da lese ich Lukas 19, 28. Und als er dies gesagt hatte, zog er voran, indem er hinaufging nach Jerusalem. Wir können also Jesus Christus begleiten, das ist eine schöne Wanderung, durch das Wadi Kelt, über die Römerstraße nach Jerusalem. Das war sein letzter Gang. Und ich denke da, wenn ich diese Römerstraße sehe, so gerne an das Lied von Margret Birkenfeld. Für mich gingst du nach Golgatha. Er wusste, was dieser schwere letzte Weg zu bedeuten hatte, dass er als Lamm Gottes für unsere Sünden sterben sollte. Johannes der Täufer hatte ja damals, drei Jahre vorher, unten am Jordan gesagt, als Jesus Christus kam, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Das war ein Verweis auf Jesaja 53. Und das ist ein Kapitel, geschrieben 700 Jahre vor Christus, das beschreibt, dass der Messias für unsere Sünden sterben sollte. Von seinem Volk verworfen werden sollte. Geschmäht und verachtet werden sollte. Aber er sollte für unsere Sünden sterben. Und jetzt noch was. Nehmen Sie wieder die Rabbinerbibel hervor. Und schauen Sie im Targum Jonathan ben Uziel, das steht bei Jesaja 52, 13, wo diese Prophetie über den leidenden Gottesknecht beginnt. Siehe mein Knecht, und dann wird eingefügt Meschicha, der Messias. In jeder Rabbinerbibel steht das, dass das der Messias ist. Dieser Knecht Gottes, der für unsere Sünden stirbt. Ein Bekannter von mir, Jacques Gabizon, er lebt heute in Montreal. Er ist in einer orthodoxen Familie aufgewachsen in Casablanca, Nordafrika. Und er ging in alle Synagogenzusammenkünfte schon als kleiner Junge, hat auch den Kinderunterricht schon genossen, um die hebräischen Schriften zu lernen. Und er beschreibt, wie er später auf Jesaja 53 hingewiesen wurde. Als er das gelesen hat in seiner Bibel, die erste Reaktion, ich sage Ihnen, als orthodoxer Jude, da hat einer etwas aus dem Neuen Testament in unsere hebräische Bibel geschmuggelt. Das steht in jeder jüdischen Bibel, Jesaja 53. Und da wurde nichts hineingeschmuggelt, aber es ist so, bei den jährlichen Lesungen in den Synagogen ist ja genau festgelegt, wie alle Kapitel der Tora, der 5 Bücher Mose, in einem Jahreszyklus durchgelesen werden. Und viele ausgewählte Kapitel aus den Propheten. Aber Jesaja 53 ist nicht dabei. Und wenn Sie nicht selber die hebräische Bibel von Anfang bis zum Schluss durchlesen, zu Hause, dann werden Sie nie auf Jesaja 53 kommen. Aber ich sage Ihnen, wenn Sie das nächste Mal einen orthodoxen Juden antreffen, sagen Sie ihm, lesen Sie doch mal in Ihrer Bibel Jesaja 53. Ich sage Ihnen, das fährt ein wie eine Bombe. Und die meisten der über 100.000 gläubigen Juden, die an Jesus als Messias glauben, weltweit, die werden Ihnen bezeugen können, so wie Jacques Gabison, Jesaja 53 spielt eine Schlüsselrolle. Siehe das Lamm Gottes. Johannes der Täufer weist hin. Und so ging der Herr Jesus als das Lamm Gottes die Straße hinauf nach Jerusalem. Man kommt dann zum Ölberg und schließlich ging er dann vom Ölberg durchs Kidrontal und zog nach Jerusalem ein. Das war Palmsonntag. Nun lesen wir über die genaue Zeit, wann der Messias kommen sollte, in dem Propheten Daniel, Kapitel 9. Und zwar heißt es, dass der Messias kommen sollte nach 7 und 62 Jahrwochen, nach dem Erlass, Jerusalem wieder aufzubauen. Da sollte er als Fürst kommen. Nun, Jerusalem lag in Staub und Asche im 6. und 5. Jahrhundert vor Christus. Das war dann auch die Zeit der babylonischen Gefangenschaft im 6. Jahrhundert. Und dann gab ein persischer König Artaxerxes den Juden die Erlaubnis, ihr dürft die Stadt Jerusalem wieder neu aufbauen. Und das war genau im Jahr 445 vor Christus. Und Daniel 9 sagt in Vers 25, dann sollen 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen vergehen und dann kommt der Messias als Fürst. Nun ist es so, eine Jahrwoche, hebräisch Shavua, ist eben nicht einfach eine normale Woche. Auf Hebräisch heißt Shavua, heißt Woche, ja? Und Mehrzahl? Shavuot. Aber hier heißt die Mehrzahl nicht Shavuot, sondern Shavuim. Sprechen mit irgendeinem Israeli heute und sagen Sie etwas von Shavuim, dann wird er Sie korrigieren und sagen, na, Shavuot, sagt man. Ja, natürlich, für normale Wochen. Aber die Jahrwochen in Daniel, die sind Shavuim. Ach so. Das sind Wochen, nicht von Tagen, sondern von Jahren. Eine Shavua dauert 7 Jahre. Und die prophetischen Jahre der Bibel, die dauern 360 Tage. Das sieht man zum Beispiel aus Offenbarung 11, wo 3,5 Jahre gleichgesetzt werden mit 1260 Tagen. Das ist das Mond-Sonnen-Jahr von 360 Tagen. Und nun können Sie rechnen. 69, also 7 und 62 gibt 69, mal 7, mal 360 Tage, das gibt 173.880 Tage. Und nun, der Erlass von Artaxerxes wurde gegeben im Monat Nissan, 445 vor Christus, das ist März, April, 445 vor Christus. Und Jesus Christus ritt am Palmsonntag im Monat Nissan, März, April, nach Jerusalem ein. Und Sie können das astronomisch nachrechnen, da passen die 173.880 Tage exakt hinein. Der Jesus kam von Jericho hinauf nach Jerusalem und dann dieser Eintritt nach Jerusalem. An dem Tag Jerusalems. Und dann geht der Bibeltext weiter und nach den 62 Jahrwochen, die auf die sieben ersten gefolgt waren, während den sieben ersten Wochen wurde die Stadt Jerusalem aufgebaut, dann kamen die 62 Jahrwochen. Und jetzt, nach den 62 Jahrwochen, wird der Messias ausgerottet werden und nichts haben. 5 Tage nach Palmsonntag war Karfreitag. Und Jesus Christus wurde von dem Sanhedrin, dem jüdischen Gerichtshof, zum Tod verurteilt. Und die Römer haben ihn gekreuzigt auf dem Golgatha-Felsen vor den Stadtmauern von Jerusalem. Und die Prophetie geht weiter. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Man fragt sich als Leser, warum kommt jetzt plötzlich die Zerstörung von Jerusalem und dem Tempel? Und das ist die Konsequenz der Verwerfung des Messias, ist der Untergang Jerusalems und des jüdischen Tempels, der dann im Jahr 70 zerstört wurde, um nie mehr aufgebaut zu werden bis zum heutigen Tag. Im Judentum betet man jeden Tag für die Wiedererrichtung des Tempels, schon bald 2000 Jahre. Aber damals ging er unter. Und Sie sehen heute noch die Spuren der damaligen Zerstörung. Die Erfüllung der Prophetie ist archäologisch belegbar. Und nun noch etwas. Vor wenigen Jahren, bei Straßenarbeiten in Jerusalem, wurde eine Grabeshöhle aufgebaggert. Fantastischer Fund. Man fand ganz viele Ossuarien darin. Und zwar aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Ossuarien sind so kleine Särge, wo man nur die Knochen der bereits verwesten Körper hineinlegte und sie in Grabeshöhlen unterbrachte. Man hat ganz viele Ossuarien gefunden in Jerusalem aus dem 1. Jahrhundert. Also das ist schon gar nicht mehr so spannend, wenn man ein neues Ossuarium findet. Aber da gab es eines, das war so verziert. Also Sie können mir unter den unzähligen, die man schon gefunden hat, ein Ossuarium heraussuchen, das so aussieht wie das. Sie werden keines finden. Und da war sofort klar, diese Knochenbox gehörte einem ganz wichtigen Mann aus dem 1. Jahrhundert. Und tatsächlich, hier auf der Seite finden Sie ein Gekritzel. Das Original können Sie übrigens im Israel-Museum in Jerusalem anschauen. Ja? Also da, wo auch die Schriftrollen vom Toten Meer untergebracht sind, da müssen Sie einfach noch ein bisschen weiter raufgehen, an der Kunstsammlung vorbei. Ja, und dort werden Sie es dann finden. Da steht Jehosef, Bar-Kaffa, Josef. Sohn oder Mitglied der Kaiaphas-Familie. Nun, Josephus Flavius sagt, dass der hohe Priester Kaiaphas, den wir aus der Bibel kennen, der den Prozess gegen Jesus Christus geleitet hat, Josef hieß zum Vornamen. Und tatsächlich, da sind die Knochen eines etwa 60-jährigen Mannes drin. Das sind die originalen Knochen von dem hohen Priester, der im Sanhedrin, im Modell sehen Sie hier die königliche Säulenhalle und da ganz hinten war der Sitz des Sanhedrins, der Thron des hohen Priesters. Dort wurde Jesus Christus zum Tod verurteilt durch ihn. Und heute auf dem Tempelplatz ist es genau in dieser Ecke hier. Alles ist genau belegbar, wo was war. Also wir können wirklich auf den Spuren Jesu gehen bis zum Schluss. Und jetzt lese ich aus Jesaja 53, Vers 3, diese Prophetie auf den Messias hin. In prophetischer Vergangenheitsform. Der Prophet beschreibt die Zukunft wie schon geschehen oder gerade vor seinen Augen in der Vision ablaufend. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Für wahr, Er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet. Um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. So steht das im Alten Testament. Und wurde nicht hineingeschmuggelt aus dem Neuen, ja? Und jetzt sehen Sie noch etwas. Nach dem Sechstagekrieg. Dieses Jahr wird es ja ein 50-Jahr-Jubiläum geben. 1967, 2017. Die arabische Welt versuchte zum zweiten Mal Israel auszurotten. Und dann kam es zum Sechstagekrieg. Und da wurde Ostjerusalem erobert. Ostjerusalem. Der Platz des jüdischen Tempels. Und da wurde auch das jüdische Quartier, das die arabische Welt entjudaisiert hatte zuvor, indem man die Juden dort abgeschlachtet hat und die übrigen vertrieben hatte. Und dann durch eine Mauer abgetrennt hatte. Wir kamen zurück ins jüdische Quartier. Und dann sagte man sich, jetzt bauen wir das jüdische Quartier wieder auf. Aber bevor wir das tun, graben wir alles archäologisch auf. Und bei diesen Ausgrabungen vor 50 Jahren, war ja in der Folge von 67 haben wir gegraben, kam die zweite Stadtmauer zur Zeit Jesu ans Licht. Und man fand das Gennatortor. Das direkte Tor nach Golgatha, zu dem Felsen im Steinbruch hinaus. Hier sehen Sie das Gennatortor. Also diesen Schutt müsste man noch wegmachen. Wir stehen jetzt draußen vor dem Tor hier im Bild. Das ist die Stadtmauer, die Originale aus der Zeit. Also nicht der Beton da, ja. Das. Und hier sehen Sie nur Schutt. Müsste man alles weggraben, weil man natürlich, wenn man 2000 Jahre zurückgeht, da muss man sich durch einige Meter Schutt hindurchkämpfen, ja? Stehen wir draußen vor dem Gennatortor. Das ist das direkte Tor nach Golgatha hinaus. Der Weg zum Kreuz. Lese noch Jesaja 53, Vers 6. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns an jeder auf seinen Weg. Und der Herr hat ihn treffen lassen. Unser aller Ungerechtigkeit. Also wir können wirklich Jesus Christus und seinen Weg verfolgen bis nach Golgatha. Da, wo er unsere Stelle einnahm, um unsere Schuld auf sich zu nehmen und von Gott bestraft zu werden, damit wir nicht in Ewigkeit von Gott bestraft werden müssten. Nur, dass wir diese Vergebung bekommen durch das Opfer des Lammes Gottes, das geht nicht automatisch. Die Bibel sagt, nur die Menschen, die ihre persönliche Schuld auch Gott bekennen im Gebet, im persönlichen Gebet, sie brauchen dazu niemanden. Sie brauchen keinen Mittler. Wir können nach der Bibel direkt zu Gott kommen. Aber jeder, der seine persönliche Schuld direkt Gott bekennt im Gebet und bereut und dann auch glaubt und Danke sagt, dass Jesus Christus das Gericht Gottes am Kreuz draußen vor dem Gennatortor, das ist dieses wiederentdeckte Tor, dass er unsere Sünden dort getragen hat, meine Sünden dort getragen hat, dem rechnet Gott dieses Opfer des Messias zu. Der Messias ist eben nicht nur gekommen für Israel. Israel wurde das zuerst angeboten, die Masse hatte damals abgelehnt, aber dann ging es zu allen Völkern. Und es hat heute alle Nationen der Welt erreicht, diese Botschaft. Aber wir haben immer zu tun mit zwei Gruppen von Menschen. Solche, die das einfach auf der Seite lassen oder sogar ganz entschieden ablehnen. Und es gibt solche, die das wirklich für sich persönlich in Anspruch nehmen. Und die Entscheidung liegt bei uns. Aber Gott gibt uns wirklich die Möglichkeit der völligen Vergebung durch das Opfer von Jesus Christus. Und so sehen wir, es gibt keinen garstigen Graben zwischen uns und der Zeit von Jesus Christus im Neuen Testament. Wir können wirklich zu diesen Ereignissen zurückkehren und nicht nur einfach historisch und dann vorbei. Nein, wir können sehen, was das bedeutet für mich, für Sie ganz persönlich. Und das kann uns wirklich den Weg öffnen in die Gemeinschaft mit Gott. Ja, an dieser Stelle möchte ich einen Punkt machen. Wir werden heute Abend mit einem Thema, das einige Berührungspunkte haben wird, aber völlig anders ist in der Art, weiterfahren. Vielen Dank fürs Zuhören.